Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, ich bin's, auch wenn ich mich anders anhöre. Die Covid-Stimme ist noch nicht ganz überwunden, aber ich fühle mich besser. Die Familie ist auch auf dem Weg der Genesung. Jetzt wird's also wieder pünktlich den Podcast hier geben. Also, wir sehen Gewinnmitnahmen, eine Fortsetzung der Gewinnmitnahmen, die wir bereits Ende letzter Woche gesehen haben. Nvidia ist erneut leicht unter Abgabedruck. Apple, Google und Tesla stehen ja bereits seit Wochen unter Druck. Jetzt folgen die KI-Sieger mit nach unten. Nach dem riesigen Boom sollte das allerdings auch keine große Überraschung sein. Im Fokus stehen vor allen Dingen die Verbraucherpreise in dieser Woche, die am Dienstag vor dem Opening der Wall Street gemeldet werden. Am Donnerstag folgen dann die Erzeugerpreise und im KI-Sektor heute Abend die Ergebnisse von Oracle und Donnerstag dann die Zahlen von Adobe. Insgesamt, und das wird wichtiger sein an der Wall Street als die Inflationsdaten, ist die Wirtschaft verliert das Wachstum an Dynamik. Das wird die Frage sein, auf die man sich auch hier an der Wall Street fokussiert. Und deshalb sollte man den Rücklauf der Renditen der Staatsanleihen aktuell nicht verwechseln mit dem, was wir in der Phase November, Dezember vergangenen Jahres an der Wall Street erlebt haben. Nach der kleinen Covid-Pause geht's also wieder an den Start. Die Stimme ist noch ein bisschen belegt. Die Familie insgesamt ist auf dem Weg der Besserung. Tauchen wir also ein in die Wall Street. Wir haben leichte Gewinnmitnahmen auch an diesem Montag. Die Gewinnmitnahmen vom Freitag setzen sich also fort und wir sehen erstmals jetzt auch Kapitalabflüsse im Tech-Sektor. Wie die Bank of America betont, wurden in der vergangenen Woche 4,4 Milliarden Dollar abgezogen aus dem Tech-Bereich. Das ist das erste Mal seit 9 Wochen, dass wir Gewinnmitnahmen und Kapitalabflüsse in diesem Segment sehen. Wir hatten ja bereits bei den magischen 7 Werten zumindest mal 3, die Sand im Getriebe hatten. Tesla hat 30% verloren seit Jahresauftakt. Apple und Google sind auch unter Wasser für das Jahr 2024. Und das Ganze wurde bisher absorbiert durch Nvidia, durch AMD, also die KI-Sieger und auch durch die Tatsache, dass wir eine Ausweitung der Marktbreite hatten. Die Industriewerte, die Gesundheitswerte haben auch den Markt mit nach oben geführt. Wir sehen jetzt nichtsdestotrotz auch mal Gewinnmitnahmen und ein Punkt, der hier an der Wall Street mit im Fokus steht, ist gar nicht mal so sehr das Thema der Zinssenkungen. Die Fed wird in diesem Jahr senken, das hat ja auch Jerome Powell nochmals klar gemacht, nicht so stark wie Anfang des Jahres vermutet. Was für die Wall Street also entscheidender ist, ist die Frage, wie wird denn die Wirtschaft laufen? Denn schaut euch diesen Chart hier mal an, den ich persönlich sehr spannend finde. Es ist eine Grafik von JP Morgan, die das sehr schön zusammenfasst. Hier sehen wir, dass in der Phase November, Dezember letzten Jahres die Hoffnung von Zinssenkungen den S&P mit nach oben geführt hat. Wir sehen das daran, dass die für Ende 2024 erwarteten Leitzinsen von November 4,8% bis Mitte Januar auf 3,8% zurückgelaufen sind, sogar auf unter 3,8%. Das heißt, die Wall Street hatte Anfang des Jahres mit Zinssenkungen gerechnet von etwa 125 Basispunkten. Und also stieg der S&P 500. Was diese Grafik auch zeigt, ist, dass wir ab Mitte Januar eine Abkopplung gesehen haben. Statt 6 Zinssenkungen werden jetzt nur noch 2 bis 3 erwartet für dieses Jahr. Das Zinsniveau soll bis Jahresende auf etwa 4,5% zurücklaufen, von aktuell 5,25%. Der S&P ist aber trotzdem weiter marschiert und wir sehen hier eine große Lücke zwischen der bis Ende des Jahres erwarteten Leitzinsen und dem S&P. Warum war das möglich? Diese Frage hat JP Morgan in den Raum gestellt, schon Anfang letzter Woche. Und man betont, dass vor allen Dingen, mal abgesehen vom KI-Boom, vor allen Dingen mehr Wachstum in Aussicht gestellt wurde. Das war die Hoffnung, dass im Prinzip mehr Wachstum und eine extrem unwahrscheinliche Rezession die geringeren Zinssenkungen auffangen würde. Und wir sehen, dass diese Verschiebung im Narrativ das Thema des Wachstums in den Köpfen der Investoren jetzt auch umso wichtiger macht. Interessant ist, dass zum Beispiel bei der Notenbank von Atlanta mit dem GDP-Now-Indikator, ein Real-Time-Indikator für die Wirtschaft, da peilt man jetzt für das erste Quartal 2,5% annualisiert reales Wirtschaftswachstum an. Das ist gut, immer noch, keine Frage. Aber wir sehen, dass die Erwartungen damit eben auch in den letzten Wochen ein bisschen zurückgelaufen sind. Meine Vermutung ist, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession steigt. Nochmal, ein Anstieg der Wahrscheinlichkeit der Rezession von sehr niedrigen Niveaus ausgehend heißt noch lange nicht, dass wir eine Rezession bekommen. Aber diese Anpassung bei den Wahrscheinlichkeitsquoten könnten trotzdem für Gegenwind sorgen. Und deshalb achtet man jetzt ganz besonders auf die Wirtschaftsdaten. Der Arbeitsmarktbericht am Freitag zeigt es auch. Ja, die Anzahl der geschaffenen Jobs war höher als erwartet im Februar, aber die Daten vom Januar und vom Dezember wurden um fast 170.000 Jobs reduziert. Und wir haben gleichzeitig wesentlich mehr Teilzeitjobs. Wir sehen bei der Anzahl der offenen, unbesetzten Stellen beim JOLTS-Bericht, dass die Quit-Rate, also ne, wer ist bereit, seinen Job zu kündigen, deutlich zurückgelaufen ist. Und alles Zeichen, dass der Arbeitsmarkt an Dynamik verliert. So, das heißt also, ja, das Risiko von weniger Wachstum nimmt zu. Kehrseite der Medaille ist aber auch, dass die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen vielleicht sogar schon ab Mai auch zunimmt. Denn der Hauptgrund, der Fed nicht zu senken, ja, ist teils die noch klebrige Inflation, aber eben auch vor allem die Tatsache, dass der Arbeitsmarkt so extrem stabil war. Jetzt sehen wir Lohninflation, die wurde übrigens nach unten revidiert für den Januar. Und der Februar lag unter den Erwartungen. Die Lohninflation verliert also an Dynamik. Der Arbeitsmarkt auch, die Wirtschaft anscheinend auch. Also hat Jerome Powell mehr Raum, die Zinsen zu senken. Ah, das ist bullisch für die Aktienmärkte. So, und deshalb ist diese Grafik, die ich vorhin gezeigt habe, so wichtig. Das aktuelle Umfeld darf nicht mit der Phase November, Dezember 2023 verglichen werden, weil das Umfeld damals anders war. Damals war das bullisch, weil auch die Rhetorik der Notenbank dreht und wird milder, Zinssenkungen kommen, wir werden starke Zinssenkungen bekommen, die Hoffnung. Das war das Bild, das den Motor am Aktienmarkt mit am Laufen hielt. Das aktuelle Thema, wenn die Renditen zurücklaufen, das war auch das Argument von JP Morgan, ist, dass, well, wenn die Renditen jetzt zurücklaufen, dann deshalb, weil das Wachstum an Dynamik verliert und damit auch weniger Ertragswachstum drohen könnte. Das ist ein anderes Narrativ, dass an der Wall Street dementsprechend nicht unbedingt bullish sein muss. So, und damit komme ich jetzt endlich mal zum Jetzt und Heute. Wir haben aus China Wirtschaftsdaten. Die Verbraucherpreise lagen im Februar unter den Erwartungen im Fall, die Verbraucherpreise in China lagen über den Erwartungen. Und in Sachen China ist das eher positiv. Warum? Weil wir hier wirkliche Deflation haben. Die Verbraucherpreise im Februar sind um 0,7% gestiegen. Erwartet wurden 0,3%. Das ist also eher eine freudige Entwicklung. Die Erzeugerpreise sind immer noch tief negativ in China mit minus 2,7%. Das ist also erstmal positiv. Ich komme gleich nochmal zum China zurück. Wir haben ansonsten, wenn wir uns das Thema Zinspolitik und Wachstum anschauen, einige Kommentare. Die Eisenerzpreise sinken extrem stark aufgrund der überhöhten Lagerbestände und der nachlassenden Nachfrage. Das sagt Bloomberg. Also ein Zeichen, Wachstum verliert an Dynamik. Wir haben den ehemaligen Notenbanker Buller, der schon am Freitag betont hat, der Arbeitsmarktbericht signalisiert, die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen wachsen. Joe Biden in seiner Rede zur Lage der Nation: Ich gehe davon aus, die Zinsen werden bald gesenkt. Nichts anderes hat Jerome Powell auch bei dem Rechenschaftsbericht von dem Senat betont und vor dem Kongress letzte Woche. Die EZB, auch hier hört man, einige Mitglieder machen sich stark für zwei aufeinanderfolgende Zinssenkungen im Juni und im Juli. Und die Bank of England, da nimmt der Druck auch zu. Der Arbeitsmarkt zeigt erste Risse, auch hier die Zinsen eher früher als später zu senken. Die Zinswende kommt also. Die Frage wird sein, wie steht es ums Wachstum? Das wird der Hauptpunkt sein, der im Fokus steht. Wir haben an diesem Dienstag um 13.30 Uhr eurer Zeit die Verbraucherpreise. Bitte nicht vergessen, wir haben in den USA bereits die Uhren umgestellt. Das heißt, bis Ende März haben wir statt 6 nur 5 Stunden Zeitunterschied, also alles eine Stunde vorher sozusagen als sonst. Die Verbraucherpreise am Dienstag vor dem Opening, also am Donnerstag dann die Erzeugerpreise. Und nochmal, ich bleibe nochmal bei den anderen Daten. Oracle meldet heute Abend Ergebnisse, ansonsten gibt es keine großen Ergebnisse heute Abend. Und Wir haben heute auch die Auktion von 3-jährigen US-Staatsanleihen. Morgen folgen die 10-jährigen, Mittwoch die 30-jährigen. Das kann natürlich auch immer Turbulenzen bei den Renditen der Staatsanleihen mit verursachen. So, kurz nochmal der Bogen zurück zu China. Wir haben sehr, sehr viele Schlagzeilen wieder. Und zwar berichten Medien, dass die Rallye am Aktienmarkt in China unter anderem darauf basiert, dass auf Bundesstaatsebene in China Aktien gekauft werden. Die Stimmung sei nach wie vor sehr ernüchternd. Reuters berichtet, China habe die Banken aufgefordert, den Immobiliengiganten China Vanke mit zu unterstützen, also mehr Kredite zu vergeben. Die Nachrichtenagentur Nikkei berichtet, aufgrund der steigenden Zinslast in China droht das Risiko von Abstufungen bei der Bonität Chinas auch nicht gerade erfreulich. Und auf Ebene der Einzelwerte werden vor allen Dingen die Aktien von ByteDance mit im Fokus stehen. In dieser Woche wird das Repräsentantenhaus in den USA darüber abstimmen, ob ByteDance TikTok ausgliedern muss oder ob die App in den USA verboten wird. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das durch das Repräsentantenhaus gewunken wird. Im Senat stehen die Chancen dann weitaus schlechter, zumal Donald Trump mittlerweile betont, dass er sei eher dagegen, TikTok in den USA zu verbieten, weil Meta im Gegenzug dadurch zu mächtig wird. Biden hat im Gegensatz gesagt, also wenn der Gesetzentwurf bei mir auf dem Schreibtisch landet, werde ich ihn auch unterschreiben. Also wir sehen einmal innenpolitisches Tauziehen, wir sehen aber eben auch auf geopolitischer Ebene anhaltendes Tauziehen zwischen beiden Regionen. Bloomberg berichtet, dass BYD, der E-Auto-Gigant aus China, eine Delegation nach Mexiko geschickt hat, um dort über den Bau einer Autofabrik zu sprechen, zu verhandeln. Donald Trump heute Morgen an diesem Montag in einem Interview bei CNBC betont, dass, wer glaubt, dass man eine Fabrik einfach in Mexiko bauen kann, um dann günstig in die USA hinein Autos zu verkaufen, der irrt. Wenn er Präsident wird, werden die Strafzölle nochmals deutlich angehoben werden. Ganz klar mehr Säbelrasseln auch gegenüber den chinesischen E-Auto werden, wobei die Biden-Administration dem auch gegenüber eher feindlich steht. Und wir haben ja schon relativ hohe Strafzölle auf chinesische E-Autos. Ich bleibe mal in diesem Segment. Rivian hat ja den neuen R2-SUV vorgestellt. Über 60.000 Aufträge in den ersten 24 Stunden. Das ist super. Problem ist nur, wie sieht es eigentlich mit der Profitabilität aus des Autos? $45.000 Einstiegspreis. Und das Hauptthema: das Ding wird es ja alle Ewigkeit noch gar nicht geben. Das heißt, wann kann man das Ding dann tatsächlich ausgeliefert bekommen? Der Bau der Fabrik in Georgia wurde ja ein bisschen nach hinten verschoben. Also das ist so schön, die Bestellungen zu haben. Das ist fundamental bullisch. Ich will das nicht madig machen, aber man muss sich immer wieder vor Augen halten, dass zwischen Auftragseingang und in der Lage zu sein, diese Autos auch zu produzieren und auszuliefern, eben doch auch ein gewisser Unterschied liegt. Und man muss, glaube ich, nur $150 anzahlen, um eine Autoreservierung zu hinterlegen. Also good news. Aber ändert nichts daran, dass man hier sehr, sehr viel Geduld braucht. Kommen wir zu Boeing. Die stehen wieder negativ in den Schlagzeilen. Und zwar neue Gewerkschaftsverhandlungen mit der International Association of Machinists. Das ist die wichtigste Gewerkschaft bei Boeing, die Maschinistengewerkschaft. Und man fordert über 3 Jahre eine 40% Gehaltsanhebung. 40%. Das ist mal ein Wort. Mal abgesehen von der hohen Verschuldung bei Boeing, die Tatsache, dass die Produktion eben nun doch nicht so ausgeweitet werden kann, wie man dachte. Delta Airlines warnt heute, dass die Auslieferung der 737 MAX-Flugzeuge von Ende 2025 auf Ende 2027 verschoben werden könnte. Das sind alles nicht erfreuliche Nachrichten. Boeing könnte also hier weiterhin Gegenwind haben. Ansonsten bei Macy's gibt es Spekulationen, dass Arkhouse den Übernahmepreis erneut anheben wird. Und bei Apple, nach der großen Strafzahlung der EU in Sachen Wettbewerb und Musikstreaming, rudert Apple jetzt zurück im Bereich der Videospiele. Epic Games darf nun doch ein Entwicklerkonto in Europa eröffnen. Und damit wird Epic Games eben auch erlaubt, quasi einen App Store in der Region zu eröffnen, der im Wettbewerb zu Apple steht. So, und ansonsten ganz kurz noch ein Blick auf einige Empfehlungen heute Morgen. Wir haben Albemarle bei Morgan Stanley, wird das Kursziel auf $81 gesenkt. Da bleibt man bei der Verkaufsempfehlung. ein großes Unternehmen im Lithium-Bereich natürlich. Wir haben Broadcom, letzte Woche die Zahlen, die Citigroup hebt das Kursziel an auf 1.560 Dollar. Costco bei BMO Capital steigt das Kursziel auf 800 Dollar. Nvidias Kursziel bei Cantor Fitzgerald wird auf 1.200 Dollar angehoben von 900. Man bleibt bei Übergewichten. Wir haben am kommenden Montag die Rede des CEOs bei der GTC-Konferenz und Cantor Fitzgerald geht davon aus, dass vor allen Dingen auch der Softwarebereich noch unterschätzt wird. Das könnte auch das Wachstumspotenzial von Nvidia weiter anfachen. Oppenheimer zu Netflix, das Kursziel wird angehoben auf 725 Dollar. Man bleibt hier bei überdurchschnittlicher Performance. Waren übrigens wirklich eine tolle Oscar Verleihung gestern Abend. Die hat richtig Spaß gemacht, da gab es viel zu lachen. Ne? Bei mir liegt ja die ganze Familie noch mit Covid flach. Ne? Da kann man gemeinsam auch abends mal fernschauen, das war ganz nett. Die Oscar-Preisverleihung hat wirklich Freude bereitet. So, ganz kurz mal, ob ich noch was vergessen habe. Ich raschel schon wieder mit den Papieren. Ich weiß, das ist vor allen Dingen für die Podcast-Zuhörer manchmal nicht ganz so schön, aber bin halt ein bisschen oldschool mit meinem Papier hier auf dem Schreibtisch. Ich hatte noch irgendwas, das ich mit aufgreifen wollte. Ah ja, Japan wird diese Woche noch eine große Rolle spielen. Man geht davon aus, dass am Montag nächster Woche die Leitzinsen angehoben werden, dass also Japan die Niedrigzinspolitik, die Negativzinspolitik viel mehr hinter sich lassen wird. Der Yen also hat Rückenwind, der US-Dollar dementsprechend unter Druck. Und wir haben heute Abend die Erzeugerpreise, die gemeldet werden in Japan. Die Inflationsdaten werden heute Nacht gemeldet. Müssen wir ganz kurz schauen, ob sie die Erzeugerpreise für den Februar. Und bis zum 13. März werden die ganzen Tarifverhandlungen in China mit Unternehmen beendet sein. Und dann haben wir mehr Durchblick, was in Japan tatsächlich passieren wird. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir tatsächlich am Montag nächster Woche die erste Leitzinsanhebung in Japan sehen werden. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.